Dass die Geschichte rund um gefälschte Kunstwerke genauso spannend sein kann wie die Originale, das wissen wir eigentlich spätestens seit der Fall um den Maler Wolfgang Beltracchi verfilmt wurde. Vielleicht erinnern Sie sich, ja, Beltracchi hat sich quasi einmal quer durch alle Epochen an verschollenen Kunstwerken bedient und seine, sagen wir mal, Reproduktionen für sehr, sehr viel Geld verkauft. Ob und wenn ja, wie viele Beltracchis immer noch im Umlauf sind, darüber wird seitdem spekuliert, aber das ist natürlich kein neues Phänomen. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben Experten versucht, Kunstfälschungen zu entlarven. Wie genau? Das untersuchen seit kurzem Wissenschaftler von der Uni Heidelberg und vom Leibniz-Institut für Europäische Geschichte in Mainz in einem gemeinsamen Projekt. Geleitet wird es von Professor Henry Kiesor. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Herr Kiesor, wir haben gesagt, vom Beginn des 20. Jahrhunderts gab es in der Zeit besonders viele aufgeflogene Fälschungen oder warum kommt da plötzlich so ein Thema auf?
Das hat sicherlich mit einem Buch zu tun, das 1884 erschienen ist. Das stammt von einem Kunsthistoriker und Kunsthändler, Paul Oedel. Der hat ein Buch rausgebracht, Le Trucage. Das wurde auch sofort in alle verschiedenen Sprachen übersetzt. Und da hat er gezeigt, dass Kunstfälschungen ein Riesenproblem darstellen, sowohl für den Kunsthandel als auch für die Museen. Und daraufhin sieht man dann auch so die Effekte, denn 14 Jahre später gründet sich dann eben der internationale Verband von Museumsbeamten zur Abwehr von Fälschungen und unlauterem Geschäftsgebaren. Und der macht es sich vor allen Dingen zur Aufgabe, Kunstfälschungen zu entlarven und dann auch darüber zu informieren.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, am Ende des 19. Jahrhunderts kommt mit diesem Buch so ein bisschen ein Bewusstsein dafür auf, dass Kunstfälschungen ein Problem sind. Ab wann ist denn die Echtheit oder die angezweifelte Echtheit von Werken überhaupt in der Kunstgeschichte relevant oder für Museen relevant?
Das geht eigentlich schon relativ früh los, weil wir haben ja schon früh Kunstsammlungen, wo Leute natürlich wissen wollen, also schon im Mittelalter, schon in der frühen Neuzeit, haben sie ja Sammlungen, wo Leute wissen wollen, ist das, was ich da drin habe, jetzt eigentlich echt oder nicht? Und das verschärft sich aber natürlich dann im Laufe des 19. Jahrhunderts. Zum einen, weil man jetzt natürlich ganz spezifisch und bewusst sammelt. Zum anderen natürlich auch, weil man das dann ja der Öffentlichkeit zeigen möchte. Und in dem Zuge eben nimmt der Kunsthandel jetzt auch verstärkt an Relevanz zu. Das heißt also, es wird natürlich jetzt umso wichtiger zu wissen, ist das, was ich mir für mein Museum kaufe, ist das jetzt auch wirklich echt oder nicht echt? Und insofern ist das also tatsächlich dann ein Problem, das man als zunehmend verschärft dann auch sieht, wo man sagt, wir müssen da jetzt auch mal aktiv werden.
Sie schauen sich in dem Forschungsprojekt unter anderem eine Fachzeitschrift an, die Mitteilungen des Museumsverbandes. Die wurde von 1900 bis 1939 herausgegeben und zwar von diesem Verband, den Sie gerade schon erwähnt haben. Das sind, sage ich jetzt mal sehr platt vielleicht, Tipps für Kunstmuseen, wie sie Fälschungen erkennen können. Und die werden auch erstmal geheim gehalten. Was steht denn da drin?
Ja, das ist interessant. Das ist eigentlich wie eine analoge Datenbank aufgebaut. Das heißt, zu jedem Objekt, das auffällig war, gibt es eine Nummer. Das heißt, man kann dann nämlich auch zwischen den Nummern hin und her verweisen. Also wenn man später nochmal auf ein Objekt stößt, das irgendeinen Bezug zu einem früher besprochenen Objekt aufweist, sei es ist der gleiche Fälscher, sei es ist der gleiche gefälschte Künstler, dann kann man da also Beziehungen herstellen. Und da äußern Experten also ganz klar ihre Gründe, warum sie nachweisen können, dass es sich um Fälschungen handelt. Und wie wichtig diese Zeitschrift gewesen ist, können wir an zwei Beispielen sehen. Es gab also einmal den Van Meeren-Skandal. Also in den 30er, 40er Jahren hat jemand Jan Vermeer sehr überzeugend gefälscht, eben Hahn van Meeren, dieser Fälscher. Und der ist aber ein Jahr, bevor er seine erste Fälschung vorgelegt hat, die dann einen Riesenerfolg auch gezeitigt hat, ist er bereits in der Zeitschrift mit einer Fälschung aufgefallen, ist dort auch genannt worden und man hat sogar den Experten benannt, der dann ein Jahr später auf diese Fälschung von Hahn van Meeren reingefallen ist, hat sogar gesagt, der ist auf diese Fälschung reingefallen. Das heißt, diese Zeitschrift war eigentlich eine Art von Frühwarnsystem und wenn da häufiger mal reingeschaut worden wäre, auch von den Mitgliedern, wäre wahrscheinlich vieles nicht passiert. Das heißt also, das ist an für sich ein ganz wichtiges Organ gewesen.
Was spielt denn eine Rolle dabei, dass vielleicht nicht so oft hineingeschaut wurde? Die Angst, dass in der eigenen Sammlung vielleicht dann doch relativ viel Gefälschtes auftauchen könnte?
Ja, ganz sicher. Zum einen sicherlich auch eine gewisse Arroganz, dass die Leute gesagt haben, ich bin da zwar Mitglied und ich beziehe diese Zeitschrift, aber ich passe schon auf, mir kann sowas nicht passieren. Zum anderen aber sicherlich auch natürlich die Sorge, was machen wir denn, wenn wir jetzt bei uns was entdecken? Und man kann das sogar sehen, 1904 hat das Kästner Museum öffentlich seinen gesamten Bestand an gefälschter mittelalterlicher Kunst, den haben die öffentlich ausgestellt, haben sogar einen Katalog dazu gemacht und dann hat der Museumsdirektor von der Stadtobrigkeit eins aufs Dach bekommen, die haben gesagt, das wollen wir nicht, dass das gemacht wird. Das heißt also, man sieht nicht nur die Leute selbst, die Museen selbst, sondern dann auch eben die entsprechende politische Obrigkeit hat da zum Teil auch gar nicht gewollt, dass Dinge aufgeklärt werden.
Sie wollen ja jetzt in dem Projekt auch herausfinden, wo die Werke, die in den Mitteilungen erwähnt werden, geblieben sind. Ich stelle mir das jetzt so vor, dass die doch vermutlich, einen Fall haben Sie gerade schon genannt, zumindest aus dem Verkehr gezogen wurden, weil sie eben als Fälschung entlarvt wurden. Stimmt das denn?
Da würde ich gar nicht so sicher von ausgehen. Wir hatten jetzt ja gerade den Fall, zwei Beltracchi-Fälschungen. Die sind jetzt in japanischen Museen entdeckt worden. Und das auch nur durch Zufall, weil jemand eben mit denen Leihverkehr betrieben hat und plötzlich gesagt hat, das Bild kommt mir bekannt vor. Wir dürfen davon ausgehen, dass sicherlich noch im ein oder anderen öffentlichen Museum auch bereits entlarvte Fälschungen ausgestellt sind. Sei es, dass die dort überwintert haben sozusagen oder aber, dass die durch den Kunsthandel vor einigen Jahren wieder aufgekauft wurden. Das haben wir immer wieder gesehen, dass bereits entlarvte Fälschungen. Nach einer gewissen Zeit wird vergessen, dass das Fälschungen sind. Und wenn die dann das nächste Mal in den Handel kommen, weiß das niemand mehr. Und dann kann es gut sein, dass ein Museum diese Sachen erwirbt im guten Glauben, dass es sich um Originale handeln würde.
Es geht bei dem Forschungsprojekt, wenn Sie das jetzt so skizzieren, also weniger darum zu verstehen, wie Experten früher Fälschungen aufgedeckt haben, mit welchen Methoden, sondern eher so eine Art Bewusstseinsgeschichte der Fälschung nachzuvollziehen. Hat sich also im Vergleich zum Beginn des 20. Jahrhunderts gar nicht so viel geändert dabei.
Das würde ich auch so sehen. Also es geht uns allerdings auch darum, auch zu gucken, wie sind die eigentlich vorgegangen, weil uns geht es ja darum zu zeigen, welche Netzwerke wurden da eigentlich gebildet. Und wir wollen uns auch anschauen, gab es auch Netzwerke unter den Fälschern? Das heißt also, sind das vielleicht zwei Netzwerke, die aufeinander reagieren? Auf der einen Seite eben die Täter, auf der anderen Seite die Leute, die das aufklären wollen. Und wir stellen eben auch die Frage, weil wir dann schauen wollen, gibt es vielleicht Methoden, die man heute noch adaptieren kann, die wir also heute im Grunde genommen aktualisieren könnten, weil wir nach wie vor, das hat dieser Beltracchi-Fall jetzt ja wieder gezeigt, immer noch das Problem haben, dass das Wissen offensichtlich entweder nicht weit genug reicht oder aber, dass den Leuten nicht klar genug ist, welche Problematik sie da eigentlich heraufbeschwören, wenn sie solche Sachen nicht sofort aus dem Verkehr ziehen oder melden.
Professor Henry Kieser war das von der Uni Heidelberg. Er untersucht in einem gemeinsamen Forschungsprojekt mit dem Leibniz-Institut für europäische Geschichte in Mainz, wie Kunstfälschungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufgespürt wurden und was man vielleicht heute auch noch davon lernen kann. Vielen Dank.
Sehr gerne. Schönen Tag noch.